Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Quotenfrau. Heute gibt es eine Premiere bei mir, denn ich habe das erste Mal eine Schweizerin bei mir in dem Podcast, und zwar Astrid von Stocker. Astrid ist Fernsehjournalistin seit über 20 Jahren, Unternehmerin, Autorin, Moderatorin, Produzentin, und sie ist mittlerweile CEO und Mitbesitzerin von Swissdent. Diese Firma ist in über 40 Ländern vertreten. Außerdem ist sie auch Hoteleigentümerin und ich bin irrsinnig gespannt auf den Werdegang und möchte dich recht herzlich bei uns begrüßen, liebe Astrid. Schön, dass wir Zeit gefunden haben.
Danke, da wird mir ja ganz schwindlig bei der Aufzählung, was ich alles mache oder gemacht habe.
Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen, wie nennt sich das, gegoogelt, also Recherche betrieben, und habe sehr, sehr viel gefunden und sehr viele spannende Interviews. Und ich bin jetzt einfach total neugierig auf unser Gespräch.
Ich freue mich.
Liebe Astrid, wir steigen ein mit der Frage, die ich sehr gerne stelle in meinem Podcast, und zwar: Wie hältst du es mit der Quote? Braucht man es nicht? Und warum bist du dieser Meinung?
Zuerst war ich eigentlich immer der Überzeugung, wir brauchen es nicht, wenn ich meinen eigenen Werdegang angeschaut habe, weil ich mich irgendwie immer mit einer Selbstverständlichkeit bedient habe an dem, was ich haben wollte und das dann auch bekommen habe. Aber mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass es das sehr wohl gebraucht hat als Wake-up-Call und auch um verkrustete Strukturen zu zwingen, in Richtung mögliches Frauenpotenzial zu schauen. Also ich glaube, das war ein wichtiger Wake-up-Call, so muss man es wahrscheinlich nennen. Aber es darf nicht dazu verkommen, sage ich jetzt mal, dass die Leistung oder das Niveau sinkt, also dass man quasi um jeden Preis eine Frau reinnimmt, weil es eine Frau sein muss. Also es muss natürlich eine bestimmte Auswahl sein. Das ist ganz wichtig.
Hast du in deiner bisherigen Karriere das Gefühl gehabt, dass dir, du hast gesagt, du hast dich selbstverständlich bedient, sozusagen, hast du das Gefühl gehabt, dass du es als Frau leichter oder schwerer gehabt hast?
Ehrlich gesagt, leichter. Und zwar, weil ich natürlich als Frau mir Sachen leisten konnte, die du vielleicht als Mann nicht so kannst. Also du kannst einem Diktator ins Gesicht sagen, you know, you have a very bad reputation, Mr. President, und du kannst dazu lachen und er nimmt das anders auf, wie wenn ein Mann das sagen würde. Also das waren vielleicht so kleine Momente, wo ich gedacht habe, jetzt ist es sehr lustig, eine Frau zu sein, weil ich damit spielen kann. Aber sonst muss ich sagen, habe ich immer von mir auch als weder als Frau noch als Mann gedacht, sondern ich bin eigentlich nicht nur Schweizerin, sondern ein bisschen eine europäische Straßenmischung. Ich bin zur Hälfte auch Schwedin und ich glaube, in Schweden ist es auch immer eine oder schon sehr viel länger eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass die Frauen die gleichen Rechte haben, aber auch gleich viel leisten müssen. Also man kann sich da nicht hinter Frau sein verstecken, wenn man mal keine Lust hat dazu. Und ich glaube, das habe ich eigentlich immer so gelebt und habe von mir weder als Frau noch als Mann gedacht, sondern eher in der Funktion und in dem, was ich machen wollte.
Jetzt lass uns ein bisschen in deine Geschichte eintauchen. Ich habe ja schon gesagt, was du alles bereits gemacht hast, und du hast auch im Vorgespräch kurz angesprochen, du hast in der Schweiz auch politische Sendungen moderiert. Wie ist es dazu gekommen? Was ist so dein Antrieb gewesen? Wie bist du da hineingekommen? Und wie kommt's, dass du jetzt Geschäftsführerin von einem so großen Unternehmen bist?
Das sind alles immer Zufälle im Leben, die dich irgendwie weiterbringen. Und wenn man auch irgendwie ein bisschen neugierig ist, glaube ich, dann dann fällt einem das leichter, dann gewisse Chancen zu packen, die sich bieten. Und in der Geschichte war ich wollte ganz bewusst Fernsehjournalistin und Journalistin werden nach meinem Wirtschaftsstudium und habe mich sehr bewusst in die Richtung entwickelt und das gesucht. Zuerst für einen Filmproduzenten, für den ich gearbeitet habe in London und in der Schweiz und kam dann nachher an die Gelegenheit heran, Fernsehen zu machen. Und irgendwann hat mich das Schweizer Fernsehen gefragt, ob ich bei ihnen eine Sendung machen wollte und. Also es gab so eine Verkettung. Der große Sprung war dann, also ich habe das dann irgendwie wirklich mit Leidenschaft und Lust irgendwie über 20 Jahre gemacht, bis man an einem Punkt oder ich kam an einen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, jetzt werde ich nur noch alt vor dem Bildschirm und hinter dem Bildschirm. Es wiederholen sich Vorgänge, es ist eine Routine geworden. Nicht die Themen, das habe ich bis heute, ich liebe es irgendwie, bin sehr neugierig, liebe es, Themen vertieft anzuschauen. Ich habe den Moment immer geliebt, aber die ganzen Abläufe, irgendwann bist du bei jeder Samstagabendkiste bist du abgestumpft, wenn es dann gut gekommen ist, weil du denkst, ja, das war ja zu erwarten. Also es wurde zu einem Handwerk, das dann auch irgendwann ein bisschen langweilig wurde. Und in der Phase habe ich mich selbstständig gemacht mit einer Sendung, in der ich irgendwie für Politiker und Wirtschaftsleute rumgefahren bin mit dem Auto und habe sie interviewt von A nach B. Das fand ich schon mal irgendwie eine neue Herausforderung. Und habe das irgendwie dann auch als Artikel das war für die Blick-Zeitung, das ist wie der Kurier in Österreich. Und habe das irgendwie quasi in drei Vektoren, das war ein Podcast, das war ein Artikel jeden Sonntag und es war eben gefilmt, dieser Teil. Und der Sprung ins Unternehmertum und überhaupt Richtung Zahnpasta und Handel, das war wiederum ein totaler Zufall, dass ich diesem Zahnarzt begegnet bin, der am roten Teppich in Cannes, wo ich dort eine Sendung gemacht habe und Stars interviewt habe, hat der seine Zahnpasta, die er gerade erfunden hatte, den Stars in die Hand gedrückt und hat sich damit fotografieren lassen. Und ich fand das so eine lustige Geschichte, dass ich dann einen kleinen Beitrag über ihn gedreht habe für Schweizer Fernsehen. Und so kam ich in die Berührung mit dieser Welt, der Also ich hatte keine Ahnung von Zahnpasta und Zahnbürsten und überhaupt und auch nichts von Produktion und auch nichts von Handel oder irgend sowas. Und ich habe ihm dann geholfen, beim Aufbau der Firma respektive Geld zusammenzutragen, verschiedene Investoren zu finden, weil er musste eine erste Produktion vorfinanzieren, weil er plötzlich in eine Kette reingekommen ist damit. Und so blieb ich ein paar Jahre im Hintergrund irgendwie dabei und hab mich dann auch ganz wenig selber beteiligt zuerst. Und irgendwann mussten wir den CEO rausschmeißen, weil der komische, krumme Dinge gedreht hatte. Und dann war wirklich so quasi Not am Mann oder Not an der Frau. Und ich habe so gesagt, ja du, ich mach das schnell. So, jetzt, ich übernehme das kurz, bis wir einen neuen gefunden haben. In der Meinung, dass das ein bisschen Marketing und ein bisschen irgendwie schöne Dinge tun ist. Und aus dem wurde eigentlich dann ein Jahr lang eine totale Sanierung dieser Firma. Und ich musste alle meine Schulbücher wieder aus dem Keller holen. Ich hatte zwar mal Wirtschaft studiert, aber das alles schön verdrängt und nur teilweise verwendet für meine Journalistenlaufbahn. Und bin dann nach der Sanierung und nachdem ich das alles, jeden Stein umgedreht hatte in dieser Firma, habe ich so einen Riesenspaß gehabt an diesem neuen Gebiet und an dem, also einerseits fachlich, weil ich dann gemerkt habe, das funktioniert, wir waren plötzlich in den schwarzen Zahlen und das waren irgendwie gute Überlegungen oder das hat dann doch gestimmt, weil so viel Frau bin ich dann auch, dass ich natürlich unglaublich an mir gezweifelt habe, ob das jetzt alles richtig ist, was ich mache und ob es überhaupt stimmt. Also ich bin da überhaupt nicht so selbstsicher dran gegangen, wie man vielleicht gegen außen gedacht hat. Das habe ich total überspielt. Aber es gab dieses herrliche Sprichwort oder Quote von der Diane Brill, die ein It-Girl aus New York war in den 70er, 80er Jahren und die Muse von Andy Warhol, die hat mir mal gesagt, Darling, you fake it till you make it. Also irgendwie quasi raus und so tun, wie wenn man es kann. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Und wie es dann funktionierte, muss ich sagen, war für mich der Moment, dass ich mich dann aus dem Journalismus eigentlich zurückziehen musste, weil ich gar keine Zeit mehr hatte dafür und weil ich einen Riesenspaß hatte daran, dass ich mich neu erfunden hatte. Also, dass so quasi die Neugier wieder total da war, etwas eben dieses neue Gebiet zu erobern, das Neue zu machen. Und ich habe dann irgendwann in einem Interview gesagt, ich sei Unternehmerin geworden, anstatt Botox zu spritzen, weil es mich definitiv jünger hält, dieses quasi ständig eine neue Herausforderung, eine neue Freude auch zu verspüren, wenn etwas klappt. Und ja, das war das quasi, so bin ich dann Unternehmerin geworden. Und dann war halt ein paar Jahre spät, also wir sprechen von 2016, bin ich dann eingetreten als CEO. Und Anfang 2020, wirklich ein paar Wochen vor Beginn von Covid, habe ich die Firma ganz übernommen. Also der Gründer ist nur noch Minderheitsaktionär. Und ja, seither wachsen wir mit 30% im Jahr, sind in über 40 Ländern und es läuft. Und dann habe ich mit meinem Mann dieses Hotelprojekt noch, weil ich wollte immer mit ihm gemeinsam ein gemeinsames Projekt. Und es ist natürlich immer viel aufwendiger und zeitintensiver. Im Nachhinein denkt man, oh Gott, wieso habe ich das gemacht? Wenn man jetzt die Stunden Schlaf anschaut, die man noch hat. Aber auch das macht unglaublich Spaß und war eine total neue Herausforderung, also die einem definitiv aus der Komfortzone rauskatapultiert hat. Aber wie gesagt, ich möchte mindestens 90 werden und dann beim Arbeiten tot umfallen. Das ist mein Ziel.
Wenn wir jetzt gleich über Ziele sprechen, das ist ja ein sehr bunter und ein sehr spannender Lebenslauf. Hast du dir Ziele gesetzt? Wenn du jetzt sagst, ihr wächst jetzt 30%, wie machst du es in der Geschäftsführung? Wie machst du es in der Leitung deines Unternehmens? Welche KPIs gibt es? Oder sagst du, das ist dir gar nicht so wichtig?
Also ehrlich gesagt, von Businessplänen halte ich nicht viel, weil das ist oft nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben wurde, weil das irgendwelche totalen Zukunftsspekulationen sind, sondern ich setze die Ziele relativ eng und erreichbar. Also ich überschaue mal ein Jahr und gebe mir eigentlich zahlenmäßig sehr grobe Ziele. Also dass ich sage, ich möchte wachsen mit 20% oder ich möchte das und das Land bearbeiten und dort stärker präsent sein oder ich möchte ein neues Produkt entwickeln, das in die Richtung, also ich setze sehr, sagen wir, diverse Ziele im Bereich Marketing, im Bereich Kosten der Firma, im Bereich Sales und Wachstum in die verschiedenen Märkte und aber eben höchstens auf ein Jahr ausgerichtet, damit man auch wirklich Ende Jahr oder im Verlauf des Jahres auch wirklich ein Erfolgsgefühl oder merkt, nein, das greift jetzt noch nicht, da muss ich irgendwie noch Gas geben.
Jetzt hast du schon erzählt, was du alles irgendwie in einem Tag hineinpackst, sozusagen. Meine Frage und das, was mich jetzt wirklich total interessiert, ist, wo bekommst du die Energie her?
Ich glaube, ich beziehe sehr viel Energie aus dieser Arbeit, aus dieser Neugier, etwas zu entdecken, aus dem Probleme lösen, weil es ist etwas, was mich jetzt nicht, ich bin extrem effizient, wenn sich Probleme stellen oder wenn man irgendwie am Berg steht und denkt, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Dann entwickelt sich bei mir so eine totale Energie, wo ich sage, irgendwie nicht aufgeben, das wird schon gehen. Also das ist so etwas, was ich mir vielleicht auch antrainiert habe in all diesen Jahren Dreharbeiten, zum Beispiel auch in Afrika. Ich habe sehr viele Dokumentarfilme in Afrika gedreht und da ist man manchmal am Anfang eines Drehtags mitten draußen irgendwo in der Serengeti, geht die Kamera kaputt und man denkt, das ist jetzt blöd. Und man weiß aber dann mit Erfahrung, bis am Abend werde ich dieses Problem gelöst haben. Wir werden eine Kamera eingeflogen haben von irgendwo, von Dar es Salaam oder was auch immer, und es wird geklappt haben. Also nur einfach, es ist so ein bisschen ein Ich beziehe Energie aus dem, dass ich nicht aufgeben will oder und dass ich denke, nur wer aufgibt, hat eh schon verloren. Also es ist so ein bisschen, dann beziehe ich sehr viel Energie aus Begegnungen mit anderen Menschen, die ich spannend finde oder wo ich irgendwie im Austausch bin. Und ich glaube, es ist so eine Lust am etwas erschaffen und leben und Begegnungen und so. Und alles das ist eigentlich dann in der Summe mehr Energie gebend als raubend. Also natürlich bin ich am Ende eines Tages todmüde oder wenn etwas nicht klappt, total frustriert. Aber dann zeige ich es nicht und mach weiter. Und irgendwann kommt die Energie wieder. Also es ist, glaube ich, so ein Hamsterrad, das in dem Sinne positiv ist für mich.
Jetzt würde mich auch noch brennend interessieren, du hast ja gesagt, du warst in der Medienbranche, da sehr, sehr viel unterwegs, hast sehr viele interessante Menschen kennenlernen dürfen und bist jetzt eben Unternehmerin. Was geht dir denn vielleicht am meisten ab aus deinem Medienleben?
Also es geht mir eindeutig ab, dass ich nicht mehr die spannenden Persönlichkeiten, denen ich begegne, irgendwie verwerten kann. Das klingt jetzt despektierlich, aber so ist es nicht gemeint. Also im Sinne von, ich kann ihnen kein Gefäß, keine Plattform bieten, um diese Persönlichkeit irgendwie gegen außen, das sind ja immer auch Vorbilder und das sind ja immer irgendwie wunderbare Menschen, die man, wo andere Menschen was davon lernen und sich abschneiden können, also eine Scheibe abschneiden können, wie man was gemacht hat. Und das ist das Einzige, was ich wirklich bedauere, dass ich dieses Gefäß nicht mehr habe. Weder die Fernsehsendung noch den Artikel noch, ja, vielleicht kann ich dann irgendwann ein Buch schreiben oder vielleicht mache ich dann wieder Dokumentarfilme eines Tages. Aber dass ich, sage ich mal, aus Zeitgründen das nicht habe, das bedauere ich. Und ich hab während Corona sehr bedauert, dass ich nicht mehr meine politischen Sendungen hatte, also meine Talkshow, meine Möglichkeit, den politischen Prozess mit der Diskussion zu beeinflussen. Weil das ist schon etwas, was man ich sage es mal, im staatlichen Fernsehen, wo du dann am Schluss den Bundesrat vor dir hast oder die wirklichen Entscheidungsträger vor dir hast, das war schon auch ein tolles Gefühl, da irgendwie ein bisschen was mitzugestalten, und ein bisschen was vielleicht sogar beeinflussen zu können, im Umgang mit der Politik oder mit der Wirtschaft.
Bleiben wir vielleicht jetzt nochmal ganz kurz bei dem politischen Diskurs. Hast du dir irgendwann einmal überlegt, auch selber in die Politik zu gehen?
Ich habe letztens Reed Jobs kennengelernt, den Sohn von Steve Jobs, und habe ihn gefragt, er ist ein junger Mann, wahnsinnig engagiert, engagiert in dieser ganzen Cancer Research. Ich habe ihn gefragt, wieso gehst du nicht in die Politik? Und weil du könntest wirklich deinem Land so viel bringen. Und dann hat er gesagt, jetzt mache ich etwas, wofür ich geliebt werde von allen. Wieso sollte ich das ändern und plötzlich ausgesetzt sein und gehasst sein? Ich mache es lieber irgendwie indirekt und beeinflusse es. Aber zurück zu der Frage in Bezug auf mich. Ich habe schon manchmal sehr Lust, in die Politik zu gehen. Ich glaube nicht, dass ich diplomatisch genug wäre, um das wirklich zu überleben, an die Spitze zu kommen. Ich glaube, dass es einen speziellen Typus Mensch braucht, der es irgendwie, also der einerseits Macht bestrebt ist und alle Leute wegbeißt, die ihm zu nahe kommen können. Ich glaube, das ist ein Faktor, der die Merkel zum Beispiel bis in die Perfektion getrieben hat. Und also das ist sicher ein Faktor, der mich wahrscheinlich eben nicht wirklich fähig macht für die Politik, weil ich bin sicher nicht diplomatisch genug und ich bin auch wahrscheinlich unglaublich ungeduldig. Und es würde mir wahrscheinlich alles zu wenig schnell vorangehen. Ich war eine Zeit lang in der Politik im Schulrat drin und habe dann damit angeeckt, dass ich in diesem Schulrat, der bestand aus arbeitenden Leuten also die hatten alle ein Einkommen und das war alles eine eigentlich ehrenamtliche Funktion. Und wir mussten in diesem Schulrat darüber entscheiden, wie viele Lehrerstellen jetzt für diesen Bereich von der Stadt Zürich, also es war immer so ein lokaler Schulkreis, wie viele Lehrerstellen wir anstellen konnten im folgenden Jahr, respektive wie viele wir einsparen mussten eigentlich, weil das Budget nicht gereicht hat. Und dann habe ich den Leuten vorgerechnet, dass wenn wir alle auf Sitzungsgeld verzichten würden, was irgendwie, ich weiß nicht, 50 Franken, vielleicht 100 Franken ausgemacht pro Mal, dass wir dann drei Lehrerstellen sparen können, also quasi retten könnten. Und dachte, das ist jetzt ein super Vorschlag, weil wir sind ja alle verdienende Menschen, machen das ehrenamtlich und für die Sache. Und du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Shitstorm losgebrochen ist und wie ich als arrogant und als quasi, wie ich dazu komme, so etwas vorzuschlagen und so. Also ich habe mich dann irgendwie relativ rasch von dem wieder verabschiedet. Aber wer weiß, ich sage nicht, vielleicht komme ich dann trotzdem irgendwann mal als Politikerin. Aber da muss ich zuerst das Hotel verkauft haben und ich glaube, ich muss auch aufgehört haben, Zahnpasta zu produzieren, weil das geht sich dann wirklich nicht mehr aus.
Du hast schon gesprochen davon, dass du gesagt hast, du hast hin und wieder doch Selbstzweifel, aber du hast ja so viel bereits gemacht in deinem Leben und so viel verschiedene Dinge. Wie machst du das? Nimmst du die Dinge einfach immer, wie sie kommen, oder gibt es ein Geheimrezept, das du für dein Leben gefunden hast?
Ja, also ich glaube, die Selbstzweifel, das kann man lernen, dass die nicht überhand nehmen. Und das muss man als Frau lernen, weil wir sind von Natur aus die alles dreimal hinterfragen und sehr viel detailorientierter sind. Und ich glaube, das muss man wirklich wegzwingen. Das muss man irgendwie, das ist Nummer eins. Und dann hat man ja schon auch immer wieder Situationen, wo man denkt, ja, und jetzt, oder jetzt kommt alles aufs Mal, oder jetzt ist irgendwie alles Schlimme kommt aufs Mal. Dann ist eigentlich für mich mal erstens die Atemtechnik wichtig, dass ich mich hinsetze und tief durchatme und sage, so, und jetzt, was ist wirklich wichtig? Also ich denke dann sehr stark, beginne ich alles auszuschalten, was unwichtig ist, und gehe top-down mit den ersten Prioritäten vor. Was muss zuerst gemacht werden, damit das und das weitergeht? Und versuche mir das einfach mit relativ kühlem Kopf quasi runter zu dividieren, was ist wichtig und was kann ich jetzt mal einfach auf die Seite geben und nicht beantworten, nicht machen. Und ich glaube, mit dieser Technik habe ich mir schon sehr viel stressige Momente oder sehr viel, also eben dass das Halszäpfchen am Hals zittert oder dass man keine Luft mehr bekommt, das ist oft, wenn man alles gleichzeitig auf einen reinprasseln lässt. Und das darf man nicht.
Du warst eben am Anfang, hast du gesagt, Journalistin und jetzt bist du Unternehmerin, du bist Führungskraft. Also wie ist dieser Change dir gelungen? Denn ich glaube, es ist trotzdem eine ganz andere Welt von jemandem, der andere Menschen interviewt, zu jemandem, der wirklich Menschen führen muss. Was sind da deine drei wichtigsten Erkenntnisse?
Also in erster Linie, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis war, dass man plötzlich Verantwortung hat für andere Menschen. Was ich als angestellte Journalistin vom staatlichen Schweizer Fernsehen nur indirekt hatte. Ich habe sie vielleicht angeführt, wenn ich als Produzentin eine Sendung gemacht habe oder eine Abteilung geleitet habe, aber ich war nicht für ihren Lohn verantwortlich. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen Angestelltsein und Unternehmerin, dass du diese Verantwortung für Menschen plötzlich hast für ihr Leben, also für ihren Lebensunterhalt, aber auch eben dann zunehmend für ihre Gesundheit oder für wie es ihnen geht und wie, weil man so lange am Arbeitsplatz ist, halt wirklich eigentlich sehr umfassend für ihr Leben. Und das war so eine erste Erkenntnis, die ich mal zuerst auch richtig verarbeiten musste. Das wurde mir dann vor allem bei Covid schlagartig bewusst, was das was das heißt. Und ich sehe mich dann schon auch oft in dieser Rolle fast wie die Mutter der Nation. Also man übernimmt so ein bisschen eine Mutterrolle auch, weil man dann in so vielen Bereichen dann mit den Mitarbeitern zu tun hat. Sei es das Hotel, sei es jetzt die Zahnpasta. Also ich glaube, die Verantwortung für andere Menschen, das war sicher der wichtigste Punkt im Learning-Prozess jetzt. Ja, das andere, muss ich sagen, ist auch, dass ich nur immer vorwärts schaue und nicht zurück. Weil ich mir, wenn du zu oft zurückschaust oder wenn du zu sehr in die Details gehst, kannst du auch gelähmt werden. Also bei mir kommt eigentlich nie Angst auf vor irgendwelchen Momenten, weil ich in die Zukunft schaue und sage, ich muss es lösen, ich muss dorthin, ich will dorthin, wir gehen vorwärts. Und ich glaube, es wäre paralysierend, den Moment, also wenn man innehält, in die Vergangenheit schaut oder irgendwie zu tief in gewisse Probleme reingrübelt, dann würde man sich wahrscheinlich lähmen. Und also das habe ich sicher lernen müssen, dass ich das nicht mache. Und was ich immer noch nicht kann, ist rechtzeitig einzuschlafen, damit ich genug Schlaf bekomme. Das muss ich total lernen, weil das glaube ich, ich habe früher gedacht, ich komme ohne Schlaf aus oder mit wenig Schlaf, aber das weiß ich mittlerweile, dass das nicht ganz stimmt, und dass ich jetzt wirklich, dass ich wirklich mich zwingen muss, zum Teil ins Bett schon zu gehen und jetzt irgendwie einzuschlafen, weil ich denke, ich habe noch so viel zu tun, ich muss dieses und jenes und ich werde dann so richtig kreativ. Mein Buch habe ich ab Mitternacht geschrieben, ein Jahr lang, dieses Buch für den Brandstätter Verlag, bis er gedroht hat, irgendwie sich scheiden zu lassen, weil ich immer mit kalten Füßen um 3 Uhr morgens ins Bett gekrochen bin und ihn geweckt habe, damit, das fand er nicht sehr lustig. Also dieser dritte Punkt, an dem arbeite ich noch.
Liebe Astrid, ich könnte mit dir noch stundenlang sprechen. Es ist unglaublich inspirierend, mit dir zu sprechen und danke auch für diese wundervollen Einblicke. Ich habe am Schluss meiner Folge immer so kleine Blitzlichter. Wenn es für dich in Ordnung ist, dann stelle ich da nur ein paar Fragen. Und die erste Frage, die mich brennend interessiert, ist: Welche Persönlichkeit möchtest du noch treffen? Oder was ist eine Persönlichkeit in deinem Leben, wo du sagst, die möchtest du noch einmal oder eben einmal treffen und mit ihr plaudern?
Also es gibt ganz kitschig, es gibt so Schauspieler, die ich toll finde für das, was sie machen und für ihre Ausstrahlung, wie zum Beispiel George Clooney. Den finde ich einfach, das klingt jetzt super kitschig, aber mit dem würde ich mich gerne unterhalten. Den habe ich jetzt nicht hier getroffen am Filmfestival in Zürich. Ich habe den Richard Gere habe ich getroffen. Es war nett, aber jetzt nicht, ich habe das Häkchen dahinter gesetzt und fand das okay. Also, das ist jetzt vielleicht, und dann würde ich wahnsinnig gerne dem Selenskyj begegnen. Und ich hoffe wirklich, dass er diesen ganzen furchtbaren Krieg überlebt, weil das ist ein Mensch, den ich, ihn und seine Frau, unglaublich bewundere für die Kraft, mit der sie das durchziehen, egal was jetzt im Hintergrund und Korruption oder was auch immer war oder gewesen ist, aber man muss mit so viel Mut, wie der sich hingestellt hat und den Krieg zumindest am Anfang und jetzt auch quasi für die Ukraine gewendet hat, aber wie er auch einfach persönlich diese Zivilcourage hinzustellen, das eigene Leben und die Familie eigentlich zu opfern, für ein Land, für eine Nation, also diesen Menschen bewundere ich unglaublich und ich hoffe und wünsche ihm viel persönliche Kraft, das jetzt noch weiterhin durchzuziehen und ich hoffe, dass das Gute siegen wird am Ende und er das Ganze vor allem überlebt.
Welche Frage würdest du George Clooney stellen?
Ich glaube, ich würde seine Projekte, ich würde ihn nach den Projekten fragen. Und ich würde ihn vielleicht fragen, wie möchtest du erinnert werden? Als Schauspieler oder als jemand, der was bewegt hat? Oder was ist die, also entweder was ist die Rolle? Ich würde wahrscheinlich so würde ich fragen. Was ist die Rolle oder Lebensrolle, für die er erinnert werden möchte?
Was sind deine drei wichtigsten Werte?
Gerechtigkeit, Empathie, also Mitgefühl, Empathie. Da gehört aber auch irgendwie, da gehört auch Liebe und dass man irgendwie vergeben kann. Also ich würde das Ganze jetzt vielleicht Empathie nennen. Ja, und nicht aufgeben. Sich nicht gehen lassen, nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, das ist ein wichtiger Wert in meinem Leben.
Und was machst du, wenn einmal was nicht klappt? Wie gehst du damit um?
Krone richten, aufstehen und weitermachen. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was mich nicht, also das heißt nicht, dass es mich nicht bedrückt oder nicht irgendwie, aber einfach weitermachen.
Eine abschließende Frage, Herr Venno. Deshalb wird die Zukunft wunderbar.
Sie wird wunderbar, wenn wir uns mit wunderbaren Menschen umgeben, wenn wir alles dazu beitragen, dass unsere kleine Welt, die uns umgibt, wunderbar ist.
Wie machst du das?
Ich glaube, ich bin ein extremer Optimist. Also mein Glas ist nie halb leer, sondern es ist halb voll. Und das versuche ich auch mit meinen Freunden, mit meiner Familie irgendwie so zu leben. Also ich versuche auch alle zu unterstützen, die irgendwie Hilfe brauchen oder die. Ich weine mit jeder Freundin, wenn ihr Hund gestorben ist oder irgendwie eingeschläfert werden muss. Ich glaube, ich bin jemand, die nicht will, dass es jemandem schlecht geht in meinem Umfeld. Und ich versuche alles daran zu setzen, dass es nicht so ist. Und ich kann halt nur über meinen Tellerrand, ein bisschen über meinen Tellerrand schauen. Ich kann nicht die ganze Welt, aber dort versuche ich es ganz stark.
Liebe Astrid, herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Danke, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ich danke dir, dass es so etwas gibt, so ein Gefäß, in dem man Ideen und vielleicht die eigene Philosophie überhaupt präsentieren darf, weil die heutige Zeit lebt von abgehackten, verfremdeten Sätzen, die keinen Zusammenhang mehr haben. Und es tut gut, so eine Plattform zu haben, die einen Inhalt im Ganzen präsentiert. Und das finde ich toll.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.